Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Jasmin Kröger und
Rocco Schamoni. Guten Tag.
Jugendtsunami. So nennt der Autor und Musiker Rocco Schamoni einst den Punk. Seine eigene Jugend und das Aufwachsen als Rebell in der Einöde hat er vor 20 Jahren in dem Roman Dorfpunks verarbeitet. Jetzt gibt's Teil 2, Pudels Kern. Schamoni nimmt uns daran mit in die 80er, meistens in Hamburg, zwischen Zivi, Dosenbier und in bester Gesellschaft. Die goldenen Zitronen, die Ärzte, die toten Hosen, um ein paar zu nennen. Hier wurde aus Tobias Albrecht Rocco Schamoni. Wir gehen gleich hart rein. Welches Fahrgeschäft auf dem Hamburger Dom beschreibt diese Zeit der Selbstfindung zwischen Kunst und Punk am besten?
Die Geisterbahn natürlich.
Warum?
Weil wir alle geisterbahnhafte Figuren waren zu dem Zeitpunkt. Wir waren ganz schön verbunden und zerschrabbelt.
Und man konnte auch Angst vor euch haben?
Natürlich, wir haben ja viel mit Wunden und Narben und Aggressivität und Gewalt gearbeitet.
Aber dazu schöne Musik gemacht?
Nee, so schön war die gar nicht.
Ist es denn alles Nostalgie in Pudels Kern, ein warmes Bad für Ex-Punks und ZeitzeugInnen?
Ich finde das gar nicht nostalgisch. Beim Durchgehen meiner eigenen Jugendtagebücher und meiner Kalender von früher habe ich gemerkt, wie traurig und kaputt und depressiv ich mit 19, 20, 21 Jahren gewesen bin. Und darin geht es in dem Buch, so ein bisschen die Suche nach der Urverletzung oder der Quelle des ganzen Schmerzes, die damals war. Das heißt, meine Jugend war eigentlich relativ unverklärt in dem Buch.
Steht aber Roman drauf. Warum diese Autofiktion und nicht Autobiografie?
Weil sich das besser verkauft.
Ist das so?
Nein. Also die Form ist ja, ist es, wenn man so will, ein Autobiografie-Roman. Das muss man zusammennehmen in dem Fall. Ich habe eine Romanform gewählt. Es sind ja verschiedene unterschiedliche Elemente da drin, die ich da gegeneinander setze und so. Und es wäre jetzt irgendwie, es wäre falsch, das eine reine Autobiografie zu nennen. Aber es ist eine Mischform.
Ist aber auch Ihre Komfortzone, oder? Also wenn ich da an andere Projekte denke, dann ist ja genau diese Zone zwischen dem fiktionalen und realen Bezügen, wenn wir jetzt an Studio Braun oder auch an die semifiktionale Band Fraktus denken, da liegt was für Sie drin, würde ich sagen.
Ja, ich spiele gerne, also ich habe immer das Gefühl, ich muss der Welt gar nicht so unbedingt noch etwas hinzu erfinden. Ich glaube, dass mein Leben und das Leben derer, die mich umgeben, so viel anzubieten hat an Geschichte und Drama, dass es eigentlich ausreicht, das zu erzählen. Manchmal wird es ein bisschen aufbereitet oder ein bisschen dramatisiert, aber diese Geschichten erscheinen mir von ihrer Tiefe und von ihrer Lebendigkeit stark genug, um sie den anderen zu erzählen.
Wie war es denn, diese Tagebücher nochmal zu lesen? Ich musste gleich an eine Bekannte denken, die mal zu mir sagte, als sie den Keller ihrer Eltern ausgeräumt hat und auf ihre Tagebücher gestoßen ist, vor lauter Scham und in Schreck alles weggeworfen hat.
Ja.
Ist Ihnen das ähnlich ergangen?
Ja, beschämend, unglaublich beschämend, weil man so pathetisch ist in dem Alter und romantisch auch, aber vor allen Dingen pathetisch und unglaublich unglücklich und in sein eigenes Unglück verliebt und jammernd und heulend die ganze Zeit und es dreht sich nur um einen selber und wie schlimm es einem geht und so, das ist wirklich kaum auszuhalten, wenn man das liest.
Ich habe tatsächlich eine Stelle mitgebracht, vielleicht hören wir einfach einmal ganz kurz rein, darf ich Ihnen die geben zum Vorlesen?
Sehr ungern. Ja. Erst muss man richtig kaputt sein, muss in die dunkelsten Stollen gekrochen sein, dann hat man was zu sagen und kann vom Leben berichten. Soweit läuft alles nach Plan, nur sind die Genannten zeitgleich zu ihrem funkensprühenden Niedergang zu Weltstars geworden. Ich rede jetzt in diesem Fall von Leuten wie Sid Vicious oder zum Beispiel James Dean oder Elvis Presley. Ich hingegen bin nur die Schießbudenfigur vom Dorf hier am Markt. Ich habe nicht wirklich etwas zu präsentieren, habe keinen eigenen Stil, bin weder begnadeter Sänger noch Instrumentalist. Ich habe gehofft, ich sei eine krude Mischung aus Billy Bragg, Wild Billy Childish, Jonathan Richman und Ricky Shane, aber in Wahrheit, das geht mir irgendwann auf, bin ich nur ein Witz, den ich mir selber ausgedacht habe. Und das Schlimmste daran, ich bin ein Witz, den so gut wie niemand versteht.
Wie gehen Sie heute mit dem inneren Kritiker um? Ist der leiser geworden nach etlichen erfolgreichen Projekten, Büchern, Songs?
Nee, das gibt dafür ein benanntes Syndrom, das heißt Impostor. Mhm. Das sind Leute, die sich selber nicht gut leiden mögen und ihr Werk und ihre Kunst auch nicht und sich eigentlich immer nur herabschätzen und immer die Angst haben, dass sie auffliegen, weil sie glauben, dass alles nur vorgespielt wäre. Und ich gehöre zu diesem Schlag. Also ich bin selber nicht besonders stolz auf das, was ich tue und getan habe, sondern denke immer, es ist alles eigentlich nichts wert.
Gleich eingangs sagen Sie, ich wollte männlich sein. Da zitieren Sie sich selbst aus einem Tagebucheintrag. Ist das zum Beispiel was, was sich verändert hat? Was hat das damals für Sie bedeutet, männlich zu sein?
Ich wollte nicht so Mann sein wie die Männer, die mich umgaben. Ich wollte nicht in die Bundeswehr, ich wollte nicht in den Fußballverein, ich wollte kein Macho-Typ sein, ich wollte keinen Porsche fahren, keinen fetten Mercedes haben. All das, was die anderen als Männlichkeit sahen, das wollte ich nicht. Ich wollte Männlichkeit, wie sie mir jemand wie Sid Vicious oder vielleicht auch Alexis Sorbas damals in dem Buch von Kazantzakis präsentiert hat. Also eine andere Art von Männlichkeit und die definieren. Und deswegen habe ich das, glaube ich, damals aufgeschrieben. Schon männlich sein, unbedingt männlich sein, aber mit einer selbst erfundenen Form von Männlichkeit. So habe ich das zumindest, so lese ich das jetzt.
Ja. Sie wollten auch vor allen Dingen kein Könner sein, schreiben Sie. Also das ist eine unheimliche Liebe dem Dilettantismus gegenüber in Pudels Kern. Ist das was, was mit dem Älterwerden sich verändert? Möchte man dann doch lieber einer von den Könnern sein?
Also ich wollte kein Profi-Musiker sein, der abgefuckt seine Soli runterwichst, wie man das so sagt. Deswegen habe ich diese ganzen Pat Metheny's und all die Miolas, die unglaublich schnell und perfekt Gitarre spielen konnten, immer verachtet. Und wir haben selber einfach nur 3 Akkorde gekonnt. Sie haben aber recht, das hat sich verändert. Wenn ich mir heutzutage Flamenco-Gitarristen angucke, dann bewundere ich deren Technik. Ich habe jetzt also nichts mehr gegen Könner. Aber ich kann trotzdem nicht so viel wie die und kann auch mit dem wenigen, was ich kann, nach wie vor gut leben.
Okay, man hatte dann irgendwann ein entspannteres Verhältnis zu den Könnern. Zu Beginn, da steht in Ihrer Karriere so eine Art Fun-Punk-Schlagerstar, eine Parodie. Der Punk, das schreiben Sie, und da hat sich auch ein gewisser Konsens gebildet, der gehört der Jugend. Ist das mit der Ironie auch so?
Nee, aber die Ironie war mein Schutzpanzer, um mich, hinter der ich mich verstecken konnte, wie eine Fremdsprache oder wie eine Rüstung. Und ich konnte mich nicht zugeben und ehrlich und offen sein, wie ich das jetzt kann und meine Schwächen zeigen, sondern ich habe mich versteckt, damit ich unangreifbar sein konnte. Und diese Rüstung konnte ich dann irgendwann mit vielleicht 40 oder 45 ablegen. Das haben mir übrigens Frauen beigebracht, dass diese Rüstung irgendwann nicht mehr notwendig ist. Und dass man dadurch vielleicht einen direkteren und unmittelbaren und vielleicht auch ehrlicheren Kontakt hinbekommen kann. Aber mit 20 habe ich das nicht anders gekonnt. Ich musste mich dahinter verstecken, weil ich so verletzlich war.
Ist das Autofiktionale vielleicht auch eine Art Schutzpanzer?
Also das Buch, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben.
Habe ich.
Das ist, empfinden Sie da drin einen Schutzpanzer? Ich gebe da alles drin zu. Ich bin da ziemlich ehrlich. Ich habe das Gefühl, dass da kein Panzer mehr zu spüren ist.
Das ist vielleicht aber auch leichter mit Dingen, die so lange her sind, oder?
Das ist richtig. Diese Figur ist so weit von mir entfernt, die ich mal gewesen bin, dass ich jetzt über diese Figur wie über eine Figur reden kann. Das stimmt. Wenn ich jetzt über mich selber vor 5 Jahren schreiben würde, wäre mir das unangenehm.
Zeitlich bewegen wir uns in den 80ern in Hamburg. In den 90ern haben Sie mit namhaften Freundinnen und KollegInnen dort den Golden Pudel Club hochgezogen. Wenn Sie sich heute die Kulturlandschaft in Hamburg anschauen, also jüngst sind gestorben der Wagenbau, das Fundbüro, was gibt es denn noch alles nicht mehr?
Molotow. Gerade kurz davor.
Ganz genau. Wie blicken Sie da heute drauf? Ist die Kulturlandschaft Hamburgs dem Untergang geweiht oder haben Sie da Hoffnung?
Also Hamburg ist das Pfeffersack-Syndrom, was immer so beschrieben wird in Hamburg. Das gibt es nach wie vor sehr stark. Das heißt also, es gibt einen kleinen, sehr reichen Klüngel von Leuten, denen gehört ein Großteil der Stadt. Und die haben, wenn man so will, alle Brachen und alle kaputten, schrottigen Plätze, Areale und Häuser renoviert und zu teuren Eigentumswohnungen umgebaut und wahnsinnig viel Geld damit gemacht. Und irgendwie ist dieses ganze Versteck, das wir früher in den 80ern und auch in den 90ern in Hamburg, in St. Pauli noch finden konnten, verschwunden. Und jetzt werden diese Clubs alle geschlossen, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können oder da Neubauten hinkommen und dann vielleicht Büros da reinkommen und so weiter und so fort. Das ist ein Drama, was in Hamburg gerade mehr auffällt als in anderen Städten. Ich weiß nicht, ob es in Leipzig ähnliche Effekte gibt. Das ist ist ja auch Gentrifizierung. Aber in Hamburg fällt das sehr stark auf und ich finde das auch wirklich, wirklich bedenklich gerade. Ich weiß nicht, was daraus wird. Wenn das Molotow jetzt auch noch schließt, dann wird es langsam eng.
Wäre denn diese Art von punkigen DIY-Treiben, die Sie da in Pudelskern beschreiben, wäre das im heutigen Hamburg möglich gewesen? Wäre das denkbar gewesen?
Ja, aber nicht mehr in Nordhamburg, sondern solche Dinge passieren jetzt eher in quasi in Wilhelmsburg, in Harburg, in der Veddel, also in den Außenstadtbezirken, wo es noch so letzte Brachen gibt. In der Innenstadt ist das kaum denkbar mittlerweile.
Mit Projekten wie Studio Braun haben Sie fast ein eigenes Genre geprägt. Sie selbst sprechen da auch von der Hamburger Humorschule. Was ist die wichtigste Regel der Hamburger Humorschule?
Keine Pointen. Die saß, ne?
Ja. Okay, Tournee mit Ihrer semifiktionalen Band Fraktus, Heinz Strunk und Jack Palminger oder Lesereise allein?
Ist das eine Entscheidungsfrage?
Mhm.
Immer mit den anderen zusammen.
Ja, vermissen Sie die anderen?
Sehr. Ich muss ja ständig alleine auf Tour gehen und sitze immer in diesen Backstage-Räumen, in denen ich früher mit meiner Band saß und danach mit Fraktus und mit Studio Braun. Und da alleine zu sitzen ist, ich kann es nur mit trist bezeichnen.
Ja, Fraktus ist ein gutes Stichwort. Sie wissen das nicht, aber wir haben tatsächlich noch ein Hühnchen zu rupfen.
Mhm.
Ich war, die Jahreszeit, die fällt mir jetzt, war das 2011 oder 2012, bin ich Statistin gewesen bei der Aufzeichnung zu Fraktus.
Mhm.
Und ich weiß noch, ich habe mich auf dem Nachhauseweg wahnsinnig geärgert, weil es gab tatsächlich eine Art Zweiklassengesellschaft am Set. Es gab für die Statisten Gulaschkanone und für die wirklich Darstellenden gab es Antipasti-Buffet. Und ich dachte damals, Studio Braun, die haben ihre Werte verraten, das sind keine Punks mehr. Die haben eine Zweiklassengesellschaft am Set.
Wo war das bitte? Auf welchem Set?
Das war die Szene, das war die Partyszene in irgendeiner alten Halle.
Ich glaub, in dem Parkhaus, meinen Sie?
In dem Parkhaus, ganz genau.
Aber dazu müssen Sie auch sagen, in dem Parkhaus, abgesehen davon, dass ich mit dem Set-Catering nichts zu tun habe, das ist die Frage des Regisseurs, das muss man Lars Jessen sagen.
Ja.
Aber trotzdem, da, zu seiner Ehrenrettung, da waren, glaube ich, 240 Komparsen eingeladen.
Mhm.
Und dann hatten wir, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Darsteller. Und das müssen Sie mal so einem Aufnahmeleiter erklären, wie man dann für 260 Leute wirklich ein High-Class-Essen auf den Tisch stellen soll. Bei Filmsets geht es immer nur darum, sparen, 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 so viel wie irgendwie geht. Ich verstehe Ihren Vorwurf. Ich finde das auch gut, das zu sagen. Aber Sie werden kein Filmset in komplett Deutschland, Österreich, Schweiz finden, wo das nicht genauso gemacht wird. Kein einziges. Sonst werden keine Filme mehr produziert. Zumindest nicht, wenn man mit so viel Komparsen arbeiten muss, wie wir damals.
Ich lese das als eine Art Entschuldigung und kann damit leben.
Es ist eine Entschuldigung. Entschuldigung bitte.
Letzte Frage. Wie weit entfernen wir uns tatsächlich von unseren Geburtsstätten? Meint, wie weit sind Sie entfernt vom Umzug zurück aufs Dorf?
Ich bin da ja schon. Eine Hälfte von mir wohnt schon wieder auf dem Land und die genießt das dort zu sein, weil ich mittlerweile, es geht immer um die Frage Natur oder Kultur.
Mhm.
Und ich habe jetzt 40 Jahre lang nur in der Kultur gewohnt und jetzt freue ich mich auch wieder, ein Bein in der Natur zu haben.
Ex-Punk und für immer Fun-Legende Rocco Schamoni hat die Fortsetzung von seinem Kultroman Dorfpunks geschrieben, Titel Pudelskern. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön auch.
Corso Kunst und Pop.